Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Bastian Rutte, guten Morgen. In Frankreich ist der 9. Protesttag gegen die Rentenreform vorbei. Der 10. ist bereits angekündigt und dazwischen kommt der britische König Charles nach Frankreich. Wie willkommen ist er? Ein Thema in dieser Sendung. Außerdem geht es nach Portugal, wo hunderttausende Migranten im Eilverfahren eine Aufenthaltserlaubnis kriegen sollen. Und unser erster Schauplatz ist die Ukraine, wo eine Lehrerin den Schulalltag in Kriegszeiten beschreibt. Zu den Bildern der Zerstörung, die diese Woche aus der Ukraine kamen, gehörte unter anderem ein Gymnasium in der Stadt Ryschtschiw in der Nähe von Kiew. Nach ukrainischen Angaben Folge eines russischen Drohnenangriffs, bei dem es Tote und Verletzte gab. Ein Beispiel, das zeigt, wie sehr das Schulwesen unter dem Krieg leidet und mit ihm Schülerinnen und Schüler, deren Eltern sowie Lehrkräfte. Zwar werden Männer in Lehrerjobs in der Regel nicht zum Militär einberufen und die Ukraine scheint digital ziemlich gut aufgestellt zu sein für Homeschooling. Dennoch sind die Folgen des Krieges immens. Schulen ohne Luftschutzkeller zum Beispiel müssen seit über einem Jahr zubleiben. Über diese Bedingungen konnte ich sprechen mit Karina Beigelzimmer. Sie schildert uns in Europa heute regelmäßig ihre Eindrücke aus der Ukraine und arbeitet in Odessa, unter anderem als Lehrerin an einer Schule, an der vor allem Deutsch als Fremdsprache unterrichtet wird. Meine erste Frage an Sie war, ob auch Ihre Schule schon von russischen Angriffen in Mitleidenschaft gezogen worden ist.
Oh nein, wir haben keine Schäden. Unsere Schule ist wirklich verschont geblieben. Und was Odessa betrifft, Schulen in Odessa sind bis jetzt glimpflich davongekommen. Ja?
Beschreiben Sie doch vielleicht mal ein wenig, wie sieht denn Ihr Unterrichtsalltag in Kriegszeiten momentan aus?
Ich unterrichte jetzt online. Sie haben das schon gesagt, dass nur Schulen, die einen Luftschutzbunker haben, die dürfen jetzt Präsenzunterricht haben. Unsere Schule hat zwei Gebäude und in einem der Gebäude haben wir einen Luftschutzkeller. Und dort findet der Präsenzunterricht statt für einige Grundschulklassen, nur für ein paar Schulklassen. Aber wir unterrichten online und das ist natürlich sehr, sehr schwer, wenn wir zum Beispiel Fliegeralarm haben. Dann müssen wir sofort den Unterricht unterbrechen. Ja. Wir haben auch Raketenangriffe ab und zu, ja, Raketeneinschläge. Und dann, was noch ein großes Problem war, wir hatten im Winter stundenlang und tagelang keinen Strom. Aber trotzdem gelingt es den Lehrern, den Unterricht durchzuführen.
Wie viele Schülerinnen und Schüler kommen denn überhaupt noch zum Unterricht in die Schule oder nehmen an ihrem Remote-Unterricht teil? Ich frage deswegen, weil natürlich wahrscheinlich auch aus Odessa viele Menschen vor den russischen Angriffen geflohen sind.
Ja, das stimmt. Viele sind geflohen. Ich kann nicht genau sagen, wie viel das sind. Sagen wir ungefähr 60% der Schüler nehmen jetzt noch an meinem Online-Unterricht teil. Das sind die, die geblieben sind. Ja, aber auch einige, die zum Beispiel jetzt in anderen Teilen des Landes sind, wo es ein bisschen ruhiger sind, oder die in anderen Ländern gibt. Aber nicht so viele aus anderen Ländern, ja, die besuchen dort schon Schulen, zum Beispiel in Deutschland.
Wie sieht denn die Situation bei den Lehrkräften aus? Wie viele sind geflohen oder, wenn es um Männer geht, vielleicht zum Militärdienst eingezogen worden oder haben sich freiwillig dafür gemeldet?
Wir haben natürlich einen Lehrermangel und was die Wehrpflicht betrifft, die Frauen werden nicht einberufen. Es gibt aktuell keine Wehrpflicht für Frauen. In der Ukraine gibt es eine allgemeine Wehrpflicht für Männer, unter denen Lehrer nicht einberufen werden, wenn sie wenn die Arbeit in einer Schule zum Beispiel die Hauptbeschäftigung ist oder ja, es gibt noch die zweite Begründung. Die Lehrkraft muss dann mindestens eine 75-prozentige Stelle innehaben. Aber es gibt trotzdem viele Lehrer an der Front, zum Beispiel unser Schulleiter.
Der ist dann, wenn ich das richtig verstanden habe, freiwillig gegangen, weil er nicht offiziell eingezogen werden darf sozusagen. Haben Sie denn Kontakt zu diesem Kollegen, Ihrem Rektor, der freiwillig an die Front gegangen ist?
Das stimmt, Sie haben völlig recht. Er hat das freiwillig gemacht, ja. Vor dem Krieg hat er ein normales Leben in Odessa geführt und dann, als die Invasion begonnen hat, dann hat er sofort gesagt, er will freiwillig an die Front gehen. Und was interessant ist, man hat ihn aufgenommen, obwohl er bislang keine militärische Erfahrung hatte. Ja, er war halt in der ersten Welle der Freiwilligen. Aber später wurde dann ein Gesetz verabschiedet, wonach Menschen ohne militärische Erfahrung nicht dann an die Front dürfen. Ohne Vorbereitung, ja. Sie haben gefragt, ob wir noch Kontakt haben, ja. Er informiert sich ständig darüber, was in der Schule passiert. Und einmal konnte er sogar zu einer kleinen Weihnachtsfeier kommen. Er hat uns alle überrascht, ja, als Weihnachtsmann, stelle sich vor. Und niemand hatte natürlich ihn im Kostüm erkannt, aber wir haben uns alle so gefreut, dass er lebt, das ist so ein schönes Gefühl zu wissen, dass er da ist und auch kurz, auch wenn das nur 2-3 Stunden gedauert hat.
Frau Beigelzimmer, ich möchte auch ein wenig über die Kinder und die Jugendlichen sprechen, die Sie unterrichten. Wenn ich es richtig weiß, dann sind die zwischen 11 und 17 Jahren alt. Wenn der Unterricht stattfinden kann, reden Sie dann viel mit Ihren Schülerinnen und Schülern über den Krieg oder sehen Sie bei denen eher das Bedürfnis, auch mal andere Themen anzusprechen?
Eine interessante Frage, ob wir viel über den Krieg reden. Naja, nicht so viel über den Krieg, wahrscheinlich über die Folgen, über die Auswirkungen. Und manchmal merke ich zum Beispiel, dass der Schüler mit den Gedanken woanders ist. Manchmal merke ich auch, dass zum Beispiel das Kind in ein traumatisches Erlebnis zurückfällt. Und dann versuche ich, dieses Kind mit einfachen Fragen, ja, oder Antworten wieder dann ins Hier und Jetzt zu holen. Wenn mir das gelingt, dann und wenn ich wieder zum Beispiel ein Lächeln sehe, dann bin ich glücklich. Aber verstehen Sie, die Rolle der Lehrer hat sich meiner Meinung nach verändert. Ich meine, im Krieg jetzt. Wir sind jetzt gleichzeitig Psychologen. Und es gibt, glaube ich, ein schönes Wort, Seelsorger. Ja? Wir sind dann nicht nur Psychologen, sondern auch Seelsorger für diese Kinder. Wir sind Lebensbegleiter. Und wo Sirenen heulen oder wo Raketen fallen, dann hört meiner Meinung nach dann normale Kindheit auf. Ja? Und diese Kinder, die sind reifer geworden und die sind auch verantwortungsvoller geworden. Zum Beispiel eine Schülerin, sie ist jetzt in der 8. Klasse, damals war sie in der 7. und ihre Eltern, die sind in den Streitkräften der Ukraine und sie mussten dann weg und sie ist dann mit ihrem kleinen Bruder zu Hause geblieben und sie musste Verantwortung für dieses Kind übernehmen und ich habe mit ihr dann gesprochen jetzt, ein Jahr später und sie hat gesagt, diese Tage haben ihr gezeigt, was es bedeutet, ja, Verantwortung zu übernehmen mit 12, 13 für andere. Also, das war nur ein Beispiel.
Die ukrainische Lehrerin Karina Beigelzimmer aus Odessa mit ihren Erfahrungen zum Schulunterricht in Kriegszeiten. In Portugal, da gibt es viele unbesetzte Arbeitsplätze. Gleichzeitig hat es recht liberale Einwanderungsgesetze. Und dieser Mix, der zieht zunehmend Migranten ins Land. Die Ämter allerdings, die kommen bei der Bearbeitung der Aufenthaltsanträge nicht mehr hinterher. Folge, eine neue große Ausländerbehörde soll entstehen. Und damit die nicht den bisherigen Bürokratiestau erbt, hat sich Portugal eine schnelle Lösung überlegt. Hunderttausende Migranten, die sich bereits im Land befinden, sollen ihre Anträge im Eilverfahren bearbeitet bekommen, über ein Online-Verfahren. Aber ist das der richtige Weg für Portugal? Tilo Wagner ist dieser Frage nachgegangen.
Tirli Sousa wartet im überfüllten Büro der Immigrantenhilfsorganisation Solim. Sie hat einen Termin. Die Brasilianerin ist vor ein paar Monaten nach Portugal gekommen, um in einem Schönheitssalon zu arbeiten. Ich habe große Schwierigkeiten, meine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen. Jetzt habe ich gehört, dass die Behörden das alles vereinfachen. Vielleicht können Sie mir hier helfen, an meine Papiere zu kommen. Vor knapp zwei Wochen hat die portugiesische Grenzschutz- und Ausländerbehörde SEF eine Online-Plattform geschaffen, über die Immigranten aus den ehemaligen portugiesischen Kolonien wie Brasilien, Kapverden oder Angola eine einjährige Aufenthaltsgenehmigung beantragen können. Später sollen auch Menschen aus anderen Regionen der Welt ihre Papiere im Schnellverfahren erhalten. Damit will der SEF schätzungsweise 300.000 Einwanderer legalisieren, die vor Monaten ihre Aufenthaltsgenehmigung beantragt haben und von den Behörden keine Antwort erhielten. Der Staat versuche nun, die Probleme ad hoc zu beseitigen, die sich seit Jahren auftürmen, sagt der Vorsitzende der Hilfsorganisation Timóteo Macedo. Die Immigranten wissen, dass es in Portugal ein fortschrittliches Migrationsgesetz gibt, das zumindest die Möglichkeit eröffnet, nach einer gewissen Zeit legal im Land zu sein. Allerdings ist diese Wartezeit immer länger geworden, weil der politische Wille fehlte, die Behörden, die sich um die Legalisierung kümmern, mit den notwendigen Mitteln auszustatten. Und dann hat die Pandemie die Dinge erschwert und die Immigranten haben darunter gelitten. Die Behörden sind auch deshalb überlastet, weil Portugal für Immigranten immer attraktiver wird. Der Tourismusboom hat die Wirtschaft angekurbelt und in Bereichen wie Gastronomie und Hotelgewerbe, aber auch in der Industrie, fehlen Arbeitskräfte. 2015 betrug der Ausländeranteil noch 3,8%, mittlerweile sind es 7,7% der Bevölkerung. Fast ein Drittel der Neuankömmlinge sind Brasilianer, die kein Einreisevisum benötigen. Immigranten aus Bangladesch, Nepal oder Pakistan reisen häufig mit Tourismusvisa ein, finden einen Job und beantragen die Aufenthaltsgenehmigung. Doch diese weniger kontrollierte Form der Immigration bringt auch Probleme mit sich. In Städten wie Lissabon, in denen die Immobilien- und Mietpreise stark steigen, geraten die Immigranten immer wieder in die Fänge krimineller Vermieter. Das zeigte sich bei einem Brand in einem Einzimmer-Apartment Anfang Februar, bei dem zwei Immigranten ums Leben kamen. Insgesamt 20 Menschen lebten in der Wohnung. Bürgermeister Carlos Moedas will, dass Lissabon eine weltoffene Stadt bleibt, aber er fordert eine stärkere Regulierung der Einwanderung, damit die lokalen Behörden über eine bessere Planungssicherheit verfügen. Der Staat darf die Menschen nicht im Stich lassen. Er muss eine effiziente Ausländerbehörde schaffen, die den Prozess begleitet. Und die Immigranten sollten bereits vor der Ankunft einen Arbeitsvertrag haben, damit wir wissen, wohin die Leute gehen und wir die Einwanderungsregeln anpassen können. Diese Steuerung der Arbeitsmigration halten Fachleute jedoch für schwer umsetzbar. Pedro Goisch, Migrationsexperte an der Universität Coimbra, verweist auf das schwankende Angebot vieler Arbeitgeber, zum Beispiel in der Landwirtschaft. Häufig fehlt den Unternehmen die Zeit, über bürokratische, komplexe Wege Arbeitsmigranten im Ausland anzuwerben. Dass das portugiesische Immigrationsgesetz eine grundsätzliche Möglichkeit bietet, Migranten zu legalisieren, halte ich für einen sehr fortschrittlichen Gedanken. Denn ohne diese Möglichkeit würden die Anträge abgelehnt, die nicht alle Bedingungen erfüllen, und das wären sehr viele. Trotzdem sollte diese Form der Legalisierung die Ausnahme bilden und die kontrollierte Migration die Norm.
Portugal pragmatisch. Migranten sollen Aufenthaltstitel im Schnellverfahren erhalten. Ein Beitrag war das von Thilo Wagner. Umso unnachgiebiger sich Frankreichs Präsident Macron bei seiner umstrittenen Rentenreform zeigt, desto größer scheint die Wut seiner vielen Kritiker zu sein. Oder umgekehrt. Fest steht, mindestens 1 Million Menschen sind gestern auf die Straßen gegangen, mehr als zuletzt. Es gab Ausschreitungen, Verletzte, Festnahmen, Tankstellen, Bahnhöfe, Flughäfen wurden bestreikt. Ein Land im Chaos, so scheint es. Und mitten in dieser Situation kommt am Wochenende hoher Besuch nach Frankreich. Charles III. Aus Großbritannien. Seit gut einem halben Jahr ist er König und Frankreich ist seine erste Auslandsstation. Was für eine Ehre, könnte man meinen. Doch wie wird der royale Besuch wirklich gesehen? Diese Frage geht an unsere Korrespondentin Stefanie Markert in Paris. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie willkommen ist er denn, der Charles?
Ja, da je nachdem, wen man fragt. Also ich habe mich unter anderem mit dem Adelsexperten unterhalten. Stefan Bern heißt der, ein Journalist, der auch alles immer verfolgt und darüber berichtet. Und er sagt, es sei ein unglaubliches Glück, dass das neue britische Königspaar zuerst nach Frankreich kommt, noch vor der Krönung. Und das sei ein symbolischer Besuch. Und der unterstreicht unter anderem, dass die Beziehungen auch über Regierungen und über politische Differenzen, etwa über den Brexit, hinausgehen. Und dass so ein Besuch einen kann. Fragt man aber die politische Opposition, zum Beispiel nehmen wir mal die Grüne Abgeordnete Sandrine Rousseau, die sagt, es sei unglaublich. Wir werden also den republikanischen Monarchen Macron haben, der mit Charles die Champs-Élysées entlangfährt, nach Versailles geht, während das Volk auf der Straße demonstriert. Sie ist dafür, die Visite zu annullieren. Im Land passiere was. Ist es da wirklich eine Priorität, den König von England zu empfangen, von Großbritannien? Nein.
Welcher Ablauf ist denn für einen Besuch von Charles geplant und welche Stationen werden wirklich möglich sein?
Das ist die große Frage. Also gehen wir mal von aus, dass Charles wirklich kommt. Dann ist es so, dass er einen Kranz niederlegen soll unter dem Triumphbogen. Dann die Champs-Élysées entlang soll es gehen zum Élysée-Palast. Ein Diner wird es geben im Schloss des Sonnenkönigs in Versailles. Und er soll dann mit einem TGV nach Bordeaux fahren am Dienstag und dort ein Bio-Weingut besuchen. Nun haben die Gewerkschaften schon angekündigt, der soll mal kommen, so nach dem Motto. Wir werden ihn auf französische Art und Weise begrüßen. Und das heißt natürlich mit Protest. Deshalb ist schon mal fraglich, was es wird mit diesen Defilieren auf den Champs-Élysées. Auch Bordeaux ist ein Fragezeichen hinter, weil am Dienstag ist der nächste Protesttag. Fährt der TGV mit Charles überhaupt, ist die Frage. Und er wollte auch, bevor er am Mittwoch nach Deutschland fliegt, noch den Blumenmarkt auf der Notre-Dame-Insel besuchen. Dieser Blumenmarkt trägt seit 2014 den Namen Königin Elisabeth II. Aber das dürfte auch ein Hochrisikopunkt werden. Die Sicherheitsleute haben schon gesagt, wir stecken ihn in eine Sicherheitsbubble. Aber wie gesagt, es wird wirklich riskant.
Könnte es sein, dass den Gewerkschaften der Besuch vielleicht sogar gelegen kommt, um ihrem Anliegen noch mal größeres Gehör zu verleihen und ihre Macht noch mal mehr zu unterstreichen?
Auf jeden Fall. Also die planen schon. Der Eisenbahngewerkschafter Fabien Villedieu, der sagte zum Beispiel, also das sei ja sehr sympathisch, eine sehr sympathische Symbolik. Da haben wir gleich zwei Könige, einen aus England, einen hier bei uns in Frankreich. Da meinte er Macron. Das Volk sagte immer, er sei so abgehoben. Und wie gesagt, Empfang nach französischer Tradition, das dürfte laut werden. Aber es gibt auch Polizeigewerkschafter, die sagen, das geht gar nicht. Das ist ein lange geplanter Protokollbesuch und das wäre international eine Schande für Frankreich, wenn das Land das nicht hinbekommt. Und er sagte dennoch, auch wenn wir England gerade in Twickenham im Rugby besiegt haben, eine schwere Heimniederlage, werden die Briten uns nicht absagen. Wir müssen das also irgendwie hinkriegen. Und ich glaube, hinter den Kulissen, da rauchen die Köpfe.
Blicken wir mal auf das französisch-britische Verhältnis. Historisch und politisch nicht immer das Einfachste. Vor diesem Hintergrund, welche Message ist denn damit verbunden, dass Charles seine erste Auslandsreise ausgerechnet nach Frankreich macht?
Nun, wie gesagt, ein Besuch, der einen soll, denn politisch ist ja England sozusagen auf dem anderen Dampfer, Großbritannien mit dem Brexit. Und es gab auch 5 Jahre lang zum Beispiel keinen Besuch eines britischen Premiers. Erst jetzt gerade vor kurzem, am 10. März, war Premierminister Sunak hier. Und da ging es natürlich um die handfesten politischen Probleme zwischen beiden Ländern. Da gab es ein Abkommen gegen Schlepperbanden im Ärmelkanal. 2022 sind ja so viele Flüchtlinge rübergekommen wie noch nie, 45.000. Da will man jetzt mehr zusammenarbeiten mit Drohnen, mit gemeinsamen Kommandozentralen. Will man gucken, dass auch mit einem Auffanglager, einem zusätzlichen in Frankreich, dass man das besser hinbekommt. Und vor kurzem war es ja noch so, dass über Fischereirechte gestritten worden ist. Da hat Großbritannien Kriegsschiffe losgeschickt und Frankreich wollte den Kanalinseln den Strom abschalten. Das hat man jetzt gerade erst beigelegt und deshalb ist es wie auch ein Neuanfang. Charles jetzt auf einer anderen Ebene ein Symbol. Ein Glück eigentlich für Frankreich, dass er kommt.
Und diesen Besuch abzusagen von französischer Seite, das halten wir fest, das kommt nicht in Frage. Vielen Dank an Stefanie Markert nach Paris. Das war Europa heute am Freitag. Mein Name ist Bastian Rudde. Ihnen einen angenehmen Tag noch.